kleine Schar. Jesus startete auch mit wie vielen Leuten? Wie vielen Jüngern? 70. Und reduzierte auf, eine dumme Frage, 12 oder 11, das will ich jetzt nicht weiter aktualisieren. Ich habe es gerne, wenn man einem familiären, kleinen Schar ähnlichen Auditorium zusammen ist. Ja gut, auch Verhundertschaften, warum nicht? Aber das bringt eine erhöhte Intimität, einen besseren emotionalen Austausch, finde ich jedenfalls. Danke auch für die Lesung. Jürgen enthält 11 Verse und der Psalm 52, über den wir sprechen, enthält 11 Verse im Deutschen. Deswegen ein paar Verse ausgelassen, auch damit wir Zeit gewinnen. Sodass ich mir das jetzt erspare mit dem Psalm 52. In den letzten Wochen, Geschwister, haben wir Sequenzen, Abschnitte aus etlichen Psalmen lesen und hören dürfen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Psalm 13, Psalm 33 oder 73. Psalmen sind ganz besondere Geschenke Gottes, so wie Perlen auf einer Kette, die er in den letzten Zeiten, das haben wir auch in den letzten Zeiten, das hat uns gut getan in den letzten Wochen. Und in den Jahren davor, als ich ab und zu mal auch Gastprediger hier war, habe ich auch immer wieder mal einen Psalm in den Mittelpunkt gestellt. Herr, schenke das ärmliches Menschenwort zu deinem lebendig machenden Gotteswort werde. Amen. Als ich nun den Psalm 52 mir vornahm, dachte ich, ob das jetzt so die glückliche Fortsetzung ist für den heutigen Sonntag. Als ich mich aber intensiver mit dem Text beschäftigte, dachte ich, doch. Wir überspringen den nicht. Das tun wir nicht. Den Psalm, in dem von dem Edomiter Doeg die Rede ist. Und ich hoffe, dass ihr am Ende unseres Gottesdienstes ihr mir auch dann zustimmen könnt. Wir sind ja mit diesem 52. Psalm im zweiten Psalterbuch, das mit dem 42. Psalm beginnt. Wir wissen ja, 5 Bücher im Psalter gibt es, so ähnlich in Analogie zu den 5 Büchern Mose, so sagt man. Und in diesem zweiten Buch des Psalters gibt es umfangreiche Ansammlungen von davidischen Psalmen. David hat ja nicht alle 150 komponiert und geschrieben, sondern knapp die Hälfte. Aber hier in diesem zweiten Psalterbuch sehr viele von David. Und es ist der zweite nach Psalm 51. Und diese Psalmen sind, das ist typisch davidisch, die sind recht häufig in einem bestimmten Ereignis oder einem bestimmten Umstand im Leben Davids einzuordnen. Der hatte ein Leben wie für 10 Menschen, ja. Hatte auch die Begabung dazu, muss ich sagen. War nicht überfordert. Freund Gottes wie Abraham, Freund Gottes wie Mose, auch David. Das heißt, diesen Psalm hat der Schreiber auch richtig erlebt. Er hat es nicht sich angelesen, er hat es nicht erfunden. Und er hat sie auch mit dem eigenen Leben verknüpft. Und das ist ja immer auch für uns authentisch. Der redet von etwas, was er selbst erlebt hat, kann man viel lernen. Und unser Psalm entstand ebenfalls in einer schwierigen, belastenden Phase Davids. Dafür kann er nichts. Das hat er nicht erfunden, die Phase. Ich komme noch gleich genauer drauf zu sprechen. Was war denn damals los mit diesem Doeg? Was war denn damals los? Wir haben ein bisschen was vom Jürgen schon gehört. Wir haben es ja auch schon vorgelesen bekommen und entdecken, das war die Zeit, in der deutlich wurde, jetzt wird es immer heikler. Immer heikler zwischen Saul und seinem designierten Nachfolger David. Auch die Vermittlung von Sauls Sohn Jonathan klappte nicht mehr. Da ist nun ein endgültiger Bruch und da ist auch ein Riss. Es gibt einen Hass des Sauls auf den David. Und nachdem sich dieser nochmals ausgesprochen hatte mit dem Jonathan, hat nun der David vor, zu fliehen. Nichts wie weg, zu verschwinden. Und bei dieser Flucht macht er Station einem kleinen Dörfchen namens Nub. In Nub ist eine priesterliche Abteilung und dort begegnet er dem Ahimelech, wir haben es gelesen und gehört, und den anderen Priestern. Er erbittet von ihnen Unterstützung. Er bekommt auch Brot, heiliges Brot, Schaubrot. Das nimmt auch nochmal Jesus später auf, komme ich jetzt nicht drauf zu reden. Und er hält auch das Schwert von Goliath, was wohl damals aufgehoben wurde in Nob. Nob ist eine Ortschaft so ganz in der Nähe von Jerusalem, so in nördlicher Richtung, vermutlich nordöstlich des heutigen Felsendoms. Und es ist wohl archäologisch nicht untermauert, aber man nimmt es an. Aber während David in Nob sich so kurz aufhält, bekommt er nebenbei mit, dass zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich finstere Persönlichkeit, eben gerade wie so eigenartig und so schwer verständlich es heißt, eingesperrt, interniert, ist vor dem Herrn. Ein interessanter Ausdruck. Eingesperrt vor dem Herrn, nämlich besagter Edomiter Doeg. Wer ist Edomiter? Die Abkömmlinge sind des Esau und das ist der Erstgeborene, ihr wisst noch mal ein bisschen auffrischen, Erstgeborener Enkel Abrahams, war der Bruder von Jakob, ihr kennt das alles ja, was da passiert ist. Und dieser Edomiter Doeg war einer der führenden Persönlichkeiten im Verwaltungsstab des Königs Saul. Er war Aufseher über die Hirten Sauls, eben Landwirtschaftsminister, würde man heute sagen, oder zumindest Ministerialrat, könnte man ja auch heute so titulieren, allerdings zu dem Zeitpunkt des Aufenthalts Davids dort festgesetzt. Warum? Darüber gibt die Schrift keine Auskunft. Interniert. Das aber nicht lange. Und so bekommt er mit, was da läuft, der Doeg. Als wenig später der Saul sich ärgert, dass David ihm entflohen ist und er nachfragt, wohin, da steht dieser Doeg auf, wir haben es gehört. Die Referenzstelle ist im 1. Samuel Kapitel 21, 22 und verrät und verleugnet und diffamiert nicht nur den David, sondern zugleich auch den Ahimelech und seine Priesterkollegen, worauf es zu einer furchtbaren Racheaktion der Saul kommt. Im Alten Testament fließt eben Blut. Ich meine, das merken auch die Kinder relativ schnell aus ihren Bibelbüchern, sage ich mal. Vielleicht nicht so direkt knallhart wie jetzt, 85 sogar noch Priester. Ja. Also er befiehlt einen entsetzlichen Priestermord, den Doeg ausführt. Es wollte keiner machen. Die Leibwache von Saul sagte, machen wir nicht. Wir machen das nicht an Heiligen Gottes. Doeg, hier bin ich. Und ein einziger überlebt, Abathja, der flieht zu David und dessen erste Reaktion von David waren dann jetzt folgende Worte, ich zitiere. David spricht, ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters, bleibe bei mir, fürchte dich nicht, denn wer nach meinem Leben trachtet, trachtet auch nach deinem. Bei mir bist du sicher, Zitat Ende. Das war die erste Reaktion. Davids auf. Das Massaker von Nob. Und die zweite Reaktion, die zweite durchdachte, geistliche Reaktion, ist unser heutiger Psalm. Er hat ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen, der David, um das auf eine geistliche Ebene zu stellen. Das heißt, wir haben den seltenen Fall, ein ganz seltener Fall einer Erstreaktion, die war tiefe Erschütterung, wir haben es eben gerade gehört, über diese Tragödie, und eine zweite Reaktion über das gleiche Ereignis. Ich weiß nicht, wie ihr beim zweiten Mal reagiert hättet. Wie hättet ihr reagiert beim zweiten Mal? Alles hätte man erwartet, was er im Psalm hätte schreiben können. Man hätte zum Beispiel erwartet, Anklage gegen Gott. Es wäre doch für ihn, für Gott, ein Geringes gewesen, das so zu verhindern, die Doeg-Internierung ein paar Tage mal nach hinten zu verschieben. Dann wäre überhaupt nichts schiefgelaufen. Gott, wie kannst du nur das zulassen? Das ist die berühmte Theodizee-Frage. Theodizee heißt Frage nach Gott. Gott, wo bleibst du? Besonders gerne gestellt bei großen Katastrophen in der Gesellschaft, besonders von Gottlosen gestellt, komisch, ja. Man hat den Chef aus der obersten Etage vertrieben und jetzt passiert was. Man ist machtlos, man hat keine Erklärung. Man geht oben in die Chefetage, sucht den Chef, der ist aber nicht mehr da. Erdbeben, Tsunami, was weiß ich alles. Theodizee-Frage. Es wäre dir doch ein Geringes gewesen, das Böse zu verhindern. Anklage gegen Gott finden wir, ist voll verständlich einerseits. Oder auch eine Reaktion, was meint ihr statt Anklage? Verzweiflung. Mein Leben hat eine Blutspur hinterlassen. Wenn es mich nicht gäbe, dann wären die 85 noch am Leben. Ich bin verzweifelt, tief betrübt. Verzweiflung wäre ein guter Inhalt für einen Psalm gewesen. Oh ja. Und jetzt kommen wir zum der Lieblingsreaktion der deutschsprachigen Bevölkerung. Angst. Angst. Man kann es auch feiner formulieren, Furcht, Vorsicht, aber Angst, Panik. Auch Angst, wenn der Saul so rabiat ist, dass der nicht mehr Respekt hat vor Leuten Gottes, dann merke ich erst recht, was da eine dämonische Macht im Saul herrscht. Ich muss weg, Panik erfasst uns. Hören wir nichts drin in Psalm 52, aber auch, was wir sehr gerne hören, es gibt die sogenannten Rache-Psalmen, weiter hinten in den 80ern. Rache, wenn der mir über den Weg läuft, der sich traut, an die Priester Gottes ranzugehen. Nichts von dem. Anklage? No. Verzweiflung? No. Angst? Rache? Auch nicht. Alles wichtige Themen der Psalmen. Ich wiederhole das nochmal. Ihr wisst das ja, oder? Klar. Was kommt in unserem Psalm vor? Bei unserem Psalm handelt es sich um ein Überschrift. Weisheitslied. Aha. Mit so vielen Toten. Ein Gedicht, aha, das Einsicht verleiht. Was? Oder ein Maskil. Ein, jetzt deutsche Übersetzung, ein Lehrgedicht. Der Psalm ist ein Lehrgedicht. Da wird etwas weitergegeben. Da gibt es was zum Lernen. Da gibt es jetzt etwas zum Lernen, Geschwister. David geht einen anderen Weg, indem er sagt, aus der Doeg-Geschichte habe ich was gelernt. Und das gebe ich euch im Namen Gottes weiter, auch heute Morgen, euch, der kleinen Schar. Lernen. Lernen ist aus der Perspektive der Bibel ein absoluter Vorzug. Privilegierte. Ihr seid Privilegierte, auch heute Morgen, bei dieser katastrophalen Geschichte. Ich bin ja so froh, dass die Bibel diesen Psalm 52 nicht rausgeschnitten hat. Wer lernen darf, ist vorne. Immer schön, wenn man Medaillen umgehend bekommt. Die Olympiade lässt grüßen und die behinderten Paralympics werden sie auch haben. Man steht auf dem Treppchen. Man steht etwas höher. Man hat einen besseren Überblick im übertragenen Sinne. Ist also ein Geschenk, ist eine Würde. Das Lernen ist nicht im menschlichen Feld. Wir lernen ein Leben lang und solche Sprüche, das meine ich jetzt nicht. Ja. Sondern manchmal ganz anders. Mehr im nicht menschlichen, sondern im geistlichen Feld. Geistlichen Feld. Aus dieser Schüler-Rabbi-Beziehung komme ich nie raus in der Nachfolge. Das ist jetzt gut gemeint. Soll ich ja auch nicht. Jüngerschaft lebenslang, anders formuliert. Ich lerne hier im Psalm einen Durchblick zu kriegen aus der Perspektive Gottes. Immer klasse, immer klasse. Mein eigenes kleines Denken durchbrechen zu lassen, oh ja, mein eigenes kleines Denken mal durchbrechen zu lassen, halt das ja sehr groß, das eigene Ich, von der göttlichen, von der einzig wahren Sichtweise. Der Übersetzer, Pfleiderer, überschreibt diesen Psalm deshalb so treffend mit: Der Pfleiderer hat auch die Psalmen übersetzt, nicht die ganze Bibel. Und er ist ein sehr worttreuer, genauer und deswegen etwas sonderbar, wie er jetzt die genaue Übersetzung aus dem Hebräischen gewählt hat als Überschrift, und zwar: dem Durchbruchschaffer, klug machend, David zugehörig. Nun, was gibt es denn zu lernen? Bevor wir dazu kommen, noch einen kleinen Blick auf das Gefüge unseres Psalms. Das mache ich immer gerne, weil das ist so ein Kleinod auch vom Äußeren her, vom Aufbau. Da ist nichts zufällig überlassen. Dem Zufall überlassen, denn Psalmen sind ja irgendwie, ich sag's mal so, für mich traumhaft konstruiert. Die sind genial komponiert, auch dieser, nicht nur der Psalm 23 oder Psalm 1 oder noch schöner, der Psalm 119. Also, das Lied hat zwei Strophen. Ich habe da so ein paar Zettel ausgelegt, ich habe das so ein bisschen gekennzeichnet, farblich so ein bisschen drapiert, könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wollt. Der ist auch ein bisschen einfacher jetzt, der so diesen Zettel in der Hand hat. Das Lied hat zwei Strophen, nämlich 3-7 die erste Strophe, 8-11 die zweite Strophe. Beide haben jeweils 10 Zeilen, schön balanciert, aufgebaut, im Hebräischen natürlich, klar. Im ersten Teil jeweils vom Begriff Gott gerahmt, Gottes Güte, im dritten. Und der Rahmen zum Schluss: Gott wird dich zerstören für immer, im siebten. Gott gerahmt. In der zweiten Strophe werden zwei schöne Begriffe für die Glaubenden verwendet, die ihr teilweise vielleicht kennt oder jetzt kennenlernt. Das sind typische alttestamentliche Begriffe. Nehme ich einmal die Sedekin und die Chassidim. Sedekim, also die Gerechten, Vers 8, und die von Gnade beschenkten, Vers 11, Chassidim. Und mitten hinein ist ein ganz eigenartiger, ja ungewöhnlicher Start. Ganz wenige Psalmen fangen so merkwürdig an. Ja, du hast recht. Ganz wenige Psalmen fangen so merkwürdig an. Da wird jemand persönlich angesprochen. Ist ja klar. Aber der gar nicht präsent ist. Der ist ja gar nicht da. Und das Zweite, der ist auch noch böse. Und der den Psalm garantiert auch nie lesen wird. Aber das ist auch ein komischer Start in dem Psalm. Ja, man merkt schon, es geht letztlich gar nicht um diesen Doeg nur als Person. Es geht vielmehr um das Modell, um das Schema, den Typus des Doeg als Lernstoff. Es geht vielmehr um das Modell, um den Typus des Doeg. Es kommt im Vers 7 dann zum Handeln Gottes und in den Schlussversen zum großen, auch Gegenmodell. Wir kommen noch Gegenmodell von Doeg. Doeg, also das erste Modell. Doeg, das erste Modell, und ab Vers 10. Ich aber habe mir vorgenommen, ich mache das ganz anders. Da könnt ihr euch mit reinfassen, wir kommen noch dazu. Ich möchte kein Doeg-Modell sein. total anders. Ist die ganze Zeit vom Lernen. Was gibt es denn da zu lernen? Was meint ihr, was gibt es denn da zu lernen von dieser Geschichte? Nur kein Blut fließen lassen, das wäre zu kurz gegriffen. Ich mache es immer so 1, 2, 3 gerne. Wenn er einen Punkt behaltet, ist klasse. Es gibt was zu lernen, einmal zur Weltgeschichte. Die Weltgeschichte, die lernen wir aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Ja? Zahlen, rückwärtsblickend, meistens schlechte Sachen. Es gibt auch gute, 1648, Westfälischer Frieden, Versailler Friede 1918. Aber meistens waren das schlechte Sachen, nicht gute Sachen. Blickt immer nach hinten. Wir lesen in Büchern immer nur Vergangenheit. Es gibt aber was zu lernen zur Heilsgeschichte, genau das Gegenteil. Heilsgeschichte ist ja nur deutlich anders. Da gucken wir nicht nur zurück, sondern Gott kann das. Wir gucken auch nach vorne in die Geschichte. Das hört sich komisch an, widerspricht sich im Paradox. Geschichte heißt geschehen. Ja, das Interessante ist, manche Prophezeiungen, die werden imperfekt geschrieben. Ich denke ich mal, warum Futurform eigentlich? Nein, Gott ist der Sache sich so sicher, dass eine Sache, die noch nicht eingetreten ist, in einer Zeitform beschrieben wird, die Vergangenheitsform ist. Euch mal aufgefallen? Es gibt was zu lernen, da natürlich, wir wollen ja nicht nur im großen, globalen, universalen unterwegs sein, sondern für dich und für mich gibt es auch was. Unsere Glaubensgeschichte, 3 Geschichten. Also unseren Werdegang, unseren Prozess meiner Nachfolge nachdenken, Resümee ziehen im Glauben, immer mal gut. Einen Bleistift nehmen, aufschreiben, Silvester von mir aus oder besser im Urlaub. Und nachdenken alleine würde zum Grübeln führen können. Vorfreude, wir wollen noch die Zukunft sehen. In unserer Nachfolge. Vorfreude. Nachdenken, Vorfreude. Bei der Weltgeschichte, da wollen wir mal jetzt über das Halleluja des Bösen nachdenken. Ja, ihr habt das recht gehört. Das klingt pervers. Und ist es auch. Bei der Heilsgeschichte sprechen wir über das Lachen der Befreiten, über das Gelächter. Und bei der Glaubensgeschichte freuen wir uns über das Beispiel des Beständigen, des Bleibenden. Ich aber werde bleiben. So könnte man unseren Psalm auch titulieren. Ich aber werde bleiben. Was preist du dich der Bosheit? Das Halleluja des Bösen. So steht es da in Vers 3. Du singst deinen Lobpreis auf die Bosheit? Was muss das ein kranker Typ sein? Doeg, was war das denn mit dir, wenn ihr den Doeg gesehen hättet, so kann ich mir ihn vorstellen, in seiner Stellung und seinem Ambiente, seinem Anspruch, der wäre ein angesehener, er wäre ein zukunftsorientierter, moderner, aufgeschlossener Beamter, das gab es auch schon damals, beziehungsweise auch so ein smarter Manager gewesen in Sauls Monarchie. Absolut loyal, auftretend mit allem, was dazugehört. Richtige, schöne Sittenmanieren. Ich sage nur, Hitlers Eichmann lässt grüßen. Und hier sagt uns der Lehrende, der Heilige Geist durch David, der Edomiter, das ist der Esau-Typ. Der Esau-Typ. In dem Sinne, ich bin dabei. Manchmal dann doch nicht dabei und eigentlich nicht so richtig. Aber ich bin dabei. Wenn es gilt, 85 Leute, ich bin dabei. Für den König. Wer konnte gegen ihn sprechen? Ich habe eigentlich die Erstgeburt, aber ich habe sie ignoriert. Irgendwo bin ich dran und drin und dann doch nicht drin und dran. Und dabei ein Hass auf die Gesegneten, Sedigim, auf die Jakobstypen, die da an mir vorbeigezogen sind, die haben mich einfach überholt. Das nervt, das nagt am Selbstbewusstsein. Deswegen sagt Hebräer 12 von den Edomitern, von den Esau-Leuten, sie sind letztlich ungöttlich. Ein Gottloser wie Esau. Vers 16, Hebräer 12. Das Eigenartige, liebe Geschwister, ist, wenn man im Wörter- bzw. Namensbuch mal nachschlägt bei der Vorbereitung, biblische Namen sind Programm, das wisst ihr ja. Ich kann mit meinem Vornamen nichts anfangen. Die meisten von uns wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn, man nennt sich Christian oder fürchte Gott oder trau Gott oder wie auch immer, Gottlieb. Das Eigenartige ist der Durk, was da im Deutschen gemeint ist. Ihr kämt nie drauf, nach dem, was er angestellt hat. Nämlich der Besorgte. Er ist der Bekümmerte. Ja, Stirnrunzeln ist angebracht. Der Furchtsame und Ängstliche. Passt das? Passt das? Rhetorische Frage. Ja, das passt natürlich, klar. Ich kann mich erinnern von meinem Vater, der ab und zu aus seiner Soldatenschaft gesprochen hat. Die schlimmsten Leute, die schlimmsten Kollegen waren die Hochängstlichen. Die haben genau ausgeführt, was gesagt wurde, gar nicht nachgedacht. Es passt, dass der Mensch nur sein eigenes kleines Ich hat. Und um dieses kleine und einsame Ich muss man sich kümmern. Muss man sich kümmern. Sorgen muss man sich bis zum Abwinken. Und zutiefst hat er nur einen Gedanken. Was nützt mir es? Was bringt es mir? Wo komme ich zu meinem Recht? Wie schaffe ich es? Er hat zwei Methoden. Er hat zwei Methoden, wie er sein Leben aufbaut und lebt. Erstens die Gewalt. Es gibt auch sanfte Gewalt. Es gibt auch regressive Gewalt, die erst gar nicht so als Gewalt auftaucht. Und Lüge. Naja, es gibt ja auch diplomatische Aussagen. Graue Interpretationsmöglichkeiten. Ihr wisst, was ich meine. Lüge taucht eben nicht immer gleich als Lüge auf. Wir haben es ja gerade in den letzten Jahren, allen drei mächtigsten Staaten erlebt, die Führer, wie sie nach dieser Methode vorgehen. Gewalt und Lüge. Es gibt einen Ausleger, der hat gesagt, Mord und Lüge machen den Teufel zum Teufel. Da ist was Wahres dran. Gewalt und Lüge sind die Säulen, auf denen er seine Macht aufbauen kann. Und darin ist er, es kommt ein Wortbegriff vor, ein Tyrannus. Ein Tyrannus ist eigentlich jetzt ein schöner Begriff. Auf Hebräisch Gibor heißt eigentlich der Held. Wir haben eben gerade ein Lied gesungen, du starker Held, damit war Gott gemeint. Held, der Held ist doch eigentlich ein Wort für Gott. Doch der Durk, der Bösewicht, er wird zum Anstattheld, zum Anti-Helden, zum Helden auf der anderen Seite. Er hat enormen Erfolg, schafft sich hoch, kommt ganz weit, ist sehr erfolgreich. Wie macht er es denn? Mit einer, ich finde, erstaunlichen Aktivität. Aktivität. Da kommt man gar nicht mehr zum Nachdenken. Man staunt nur, was der alles kann. Wie denn? Betriebsamkeit, Aktionismus. Wenn wir die Vorgehensweise des Doik anschauen, dann ist das erschütternd. Es ist erschütternd. Ich wiederhole nochmal. Er ersinnt das Verderben. Kein Zufall. Er schleudert da nicht irgendwie rein. Er schafft den Trug. Er liebt, jetzt muss man mich richtig verstehen, in der Intensität, er liebt, wie man Gott liebt. Er liebt aber das Böse. Inniglich, voller Herzen. Mehr als das Gute. Bruns übersetzt, den ich sehr gerne dabei habe. Hans Bruns übersetzt, du liebst das Böse statt des Guten. Du sprichst die Lüge aus statt der Wahrheit. Das Grundproblem der Durchtypen aller Sorten, aller Zeiten, aller Generationen ist ihre Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung. Das hat sich nicht geändert. Seit Jahrtausenden hat sich das nicht geändert. Die Weltgeschichte läuft seit 1. Mose 3, da fängt sie an. Nach dem Durik-Modell. Ganz eindeutig. Also sie fängt eigentlich noch vor 1. Mose 3 an, aber in der Menschheit fängt sie bei 1. Mose 3 an. Denn dieser Durik-Charakter ist ganz tief drin in der Menschheit. Das ist wie ein Gift. Auf allen Ebenen. Es gibt kein Antidot dagegen. Kein natürliches, menschliches. Auch nicht der Humanismus, erst recht nicht. Wir müssen immer davon ausgehen, dass das Stoik-System auf allen Ebenen funktioniert. Funktioniert. Ohne irgendwelchen Weltverschwörungstheorien da auf den Leim zu gehen, Lassen wir doch diesbezüglich den ganzen Klumpatsch weg. Verschwörungstheorien? Nee. Nee, sondern das Macht und Lüge. Das Instrumentarium sind, mit dem man diese Welt steuert. Und diese Welt gesteuert wird. Und bevor wir eingehen auf den, der dahinter steht, sind das immer ganz reale, verantwortliche Menschen, die die Strippen ziehen. Beispiel, da wird ja uns gesagt, wir haben es mit einer Bevölkerungsexplosion zu tun. Schlimme Sache. Explosion, oh, muss man vermeiden. Eine Explosion ist ja dann immer etwas Katastrophales. Also gilt es, sie zu verhindern. Ich muss den Schaden eindämmen. Und was sind wir fleißig, das zu tun? Den Schaden einzudämmen. Und was sind wir? Ja, nicht wahr? In Europa sind wir schon richtig gut vorangekommen. Damit. Und das, was irgendwie krank oder behindert ist, das sollte reduziert werden. Alleine schon aus wirtschaftlichen Überlegungen. Zügig entsorgt werden. Nachbarländer wie mit Kennzeichen wie NL und wie war es noch, B und zum Beispiel D oder so, zeigen uns in die Richtung, DK, Entschuldigung, ja, aber D ist auch nicht weit entfernt, die zeigen uns einfach die Richtung an. Oder denkt daran, was für einen Riesenfehler wir gemacht haben, ein Riesenfehler, dass wir erst über sehr lange Zeitabschnitte auf die verrückte Idee gekommen sind, dass es überhaupt nicht schlecht ist, Kinder im Schutz ihrer Eltern aufwachsen zu lassen. Jetzt merken wir, wir haben uns massiv geirrt, nicht wahr? Die Schäden sehen wir deutlich an uns. Deswegen müssen wir, selbstkritisch gemeint, müssen wir möglichst schnell die Kinder in staatliche Obhut geben. Nichts ist besser als der Staat. Ihr versteht meinen Unterton, ja? Gut. Oder Beispiel Israel. Irgendwann müssen wir gemeinsam diesem Volk helfen. Die kommen ja allein nicht klar. Und wir sind allen guten Willens auf diesem Planeten, werden diesem kleinen Völkchen zurechthelfen. Das werden wir machen. Und wenn es nicht will, dann helfen wir halt ein bisschen ernsthafter. Sehen wir nicht den Duik? Aber Duik-Typen gibt es ja auch am Arbeitsplatz, ja. Die gibt es ja auch in der Nachbarschaft, die gibt es in Freundschaften, ja. Ja, in Familien, ja. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Überall gibt es diese Tyrannen, diese Antihelden. Und keiner von uns, der nicht geprägt ist von 1. Mose 3, keiner von uns sollte meinen, er habe nicht eine Nähe zum Duik-System. Macht und Lüge machen den Teufel zum Teufel. Sind wir aufgeklärt? Das war der längste Punkt, die anderen gehen schnell. Aufgeklärt durch die Weltgeschichte? Über die Weltgeschichte? Wichtig, nüchtern. Also Frieden kommt jetzt dann nicht, ne? Sage ich mal jetzt so. Nicht jetzt. Nicht den weltlichen, den wir uns wünschen. Sage ich so brutal offen. Aber wir sind bewahrt. Ich komme noch zum Gegenmodell. Und jetzt hin zum Lachen der Befreiten. Sonderbar, ne? Lachen der Befreiten. Gibt es denn da was zu lachen? Duik in unserem Psalm ist der Prototyp des Antichristus, ihr Geschwister. Schon im Alten Testament eine Abschattung des Antichristen, der auftauchen wird. Er kommt nicht zum Zug, wie er will. Muss man sagen, doch auch hier das Prinzip Gewalt und Lüge. Alle prophetischen Aussagen für die Endzeit beschreiben uns das. Denn der Antichrist oder auch der Anstattchrist, vielleicht in den ersten 3,5 Jahren, dann lässt sie die Maske fallen und wird dann zum brutalen Antichristen, kommt ja von dem, der der Vater der Lüge ist. Es ist wirklich eigenartig, dieser Duik. Was haben wir festgestellt? Rennt er da in Nob frei herum? Nee, er ist interniert. Der Böse ist interniert, er wird festgehalten, gefangen vor dem Herrn, heißt es da. Mit Absicht des Herrn bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eigenartig, nicht wahr? Bis er kurzfristig raus darf und enormen Schaden anrichten wird. Begrenzt. göttlich begrenzt enormen Schaden anrichten wird. Enormen Schaden. Gegen wen wird er reagieren? Gegen wen reagiert er? Gegen den, um den es eigentlich geht, kann er ja gar nicht reagieren. Denn der David, der Gesalbte, der Messias, ist ja schon lange weg, ja? Aus Nob. Also wendet er sich gegen Ahimelech und Co. Und Ahimelech heißt auf Deutsch Bruder des Königs, Königsbruder. Königsbruder. Er reagiert gegen die Brüder des Königs. Und das sind zum einen die irdischen Brüder, das ist sein Volk Israel. Wundert uns das jetzt, dass das immer mehr sich zuspitzt mit Israel rundherum? Angekündigt, eigentlich logisch. Wir sind aufgeklärt, bitte. Keine Traumtänzer, keine geistigen Traumtänzer, bitte nicht. Und auch wir sind dabei. Und das sind zum anderen eben wir, die geistlichen Brüder, nicht die menschlichen, innerhalb seiner Christusgemeinde, wie hier. Das sind die Ahimelechs. Und wie macht er das nochmal? Schönes Wort, hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich auch die Übersetzung gewählt. Der Begriff gibt es heute gar nicht im Alltag mehr. Mit der Trugzunge. Mit der Trugzunge, wenn man wörtlich übersetzt. Die Trugzunge. Gut, das haben wir jetzt verstanden. Doch warum ist der David so direkt, so trotzig, so forsch? So scheint es mir. Er weiß doch jetzt, wer der ist, aber er weiß auch, wen er hat. Was weiß er denn? Du hast es getan, weil du es getan hast, heißt es in Vers 11b. Du hast es getan, weil du es getan hast. Das ist die hebräische Formulierung, Asa, für das Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Am Kreuz. Telestai. Vollbracht. Du hast es vollbracht. Diese Formulierung finden wir noch in einem anderen messianischen Psalm, den Jesus Christus am Kreuz kurz vor seinem Tod und Sterben zitiert, nämlich im letzten Wort von Psalm 22. Es ist vollbracht. Hier kommt also ein prophetischer, sag mal so, ein prophetischer Durchblick bricht da herein. Per Dauz, auf einmal ist er da, der Durchblick des David. David auch, wurde auch als Prophet bezeichnet. Der kommt da zustande. Der sagt, dieser ganze antichristliche Wust aus Gewalt und Lüge hat sein Ende, hat sein Ziel, sein Telos, sein Ziel oder Ende schon gefunden. Schon gefunden. Das Heilsgeschichte, wir blicken auch zurück nochmal, klar, auch erfreulich, ja. In der Kreuzestat von Jesus Christus, indem er am Kreuz diesen Bösen schon besiegt hat. Er hat ihn besiegt. De jure, de facto, läuft noch. Was wird dann geschehen? Jesus Christus wird wegraffen, wird ihn herausreißen, Vers 7 steht es, wird ihn rauskehren wie kalte Asche, entwurzeln mit dem Hauch seiner Lippen wird er ihn töten. Mit dem Hauch seiner Lippen, den Antichristen. Das wird dazu führen, dass die Gerechten zuschauen und erschaudern. Und was machen sie noch? Zumindest schmunzeln, zumindest lächeln, vielleicht sogar lachen. So heißt es hier, lachen. Es ist nicht das hämische Lachen aus Schadenfreude, das ist es nicht. Es ist das österliche Lachen. Kennt ihr das österliche Lachen? Auferstehung, den sie gekreuzigt haben, der lebt. Und ich sage es euch so, wer Heilsgeschichte kennt, hat jetzt schon was zu lachen. Seit dem Ostersonntag kann die Gemeinde des Christus lachen. Das ist das Lachen der Befreiten. Wir sind befreit, wir lachen. Herrlich, wunderbar. Die wissen, der Doig rüttelt schon schwer an den Gittern. Der darf auch noch raus. Ja, Gottes Planung und Weisheit, seine Sache, aber du hast es vollbracht. Deswegen, wer Heilsgeschichte kennt, der hat was zu lachen. Gerade wenn das Halleluja des Bösen gesungen wird, wir kennen das ja aus der Tagespolitik, brauchen wir das Gegengewicht, Geschwister. Und zwar nicht erst am Ende, wenn wir platt sind und können nicht mehr und in der Psychiatrie landen. Ach, da war ja was noch irgendwie. Nein, sondern so früh wie möglich. So früh wie möglich und so deutlich wie möglich und so klar wie möglich und so unverrückbar wie möglich muss klar sein, die Güte, die Gnade, die Zuwendung meines Gottes kann durch nichts und niemanden, an keinem Ort gegenüber, keinem Wesen, an keinem Zeitpunkt weggerückt werden. Und deswegen haben wir was zu lachen. Nein, nicht in dem, was so täglich uns begegnet, das meine ich nicht, sondern dann, wenn wir uns erinnern, auf welchem Boden wir stehen, auf welchem Boden wir stehen, auch jetzt heute Morgen. Wer weiß, was nächste Woche auf uns zukommt. Ha! Gut, wenn wir dann ein Fundament haben. Und auf welches Ziel wir zugehen. Hoffentlich seid ihr da alle klar. Euer Ziel ist doch klar. Nach der Weltgeschichte, worum es darum geht, aufgeklärt zu sein, geht es in der Heilsgeschichte um das Lachen der Befreiten. Wir lachen viel zu wenig. Ja, Nietzsche hat irgendwie recht. Nietzsche hat irgendwie recht mit seinem Ausspruch. Wenn er Christen sieht, das sollen Christen sein. Wenn ich ihr Angesicht ansehe, glaube ich nicht. Wir müssen nicht Grenzen drum laufen, das wisst ihr auch. Aber es kann innerlich immer wieder mal durchbrechen, den Heiligen Geist schenken lassen, im Kleinen. Und dann merkt ihr, die Gesichtszüge, die Mimik entspannt sich. Und ich begegne dieser Person, vor der ich mich irgendwie gefürchtet habe, gelassener. Einüben, trainieren. Dann noch ein drittes, bin ich 5 Minuten gleich fertig. David sagt, du kannst auch etwas lernen für deine direkte Glaubensgeschichte. Für dich selbst kannst du was rausziehen. Denn ich habe gelernt, dass ich so wie du nicht es machen will. Und deswegen ganz bewusst der Gegengesetz in Vers 10. Ich aber, das ist ein gutes, göttliches Aber. Unsere Aber sind meistens begrenzend, restriktiv. Ich sage dir, ja, aber. Nee, Gottes Aber lässt Alternativen offen, die noch besser sind. Als das vorher gesagt, ich aber werde bleiben wie ein schönes Bild mal wieder, wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Ich zitiere, ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan. Ich will harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen. Du bist gütig. Zitat Ende. Das ist das Gegenbild, Geschwister. Das ist unser Gegenbild. Ich bin anders. Im richtigen, gut verstandenen Sinne. Ich bin anders. Das ist Doeg. Das ist Doeg auf der einen Seite und so bin ich nicht. Ich bin anders. Und woran kann ich es festmachen? Wenn ich das so sage, ja, wie denn? Wie machst du das denn fest, dass ich anders bin? Woran merkt man, dass ich nicht auf der Doeg-Spur bin? Was sind denn die Kennzeichen? Was sind sie denn? Es ist zum einen natürlich, dass es hier heißt, ich bin wie ein grünender Ölbaum. Der Ölbaum ist eines der ganz starken Vergleichsbilder. Es gibt noch andere, mehrere schöne Baumvergleiche in der Bibel für Glaubende. Aber hier ist ganz bewusst der Ölbaum ausgesucht worden. Ich sage euch gleich, warum. Die Palme, ja. Die Zeder, bringt nach 50 Jahren die ersten Zapfen. Wächst dauernd weiter, klasse. Oder der Feigenbaum, aber auch der Ölbaum. Für all das Schöne, für all das, was der Ölbaum steht, für das Helle, das Satte, das Üppige, hat er vor allem eine Bedeutung. Was meint ihr? Symbolisch. Ölbaum. Öl. Öl. Nahrung. Es ist der Heilige Geist. Mit Öl wird symbolisch das Geschenk des Heiligen Geistes beschrieben. Der Heilige Geist. Das Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Ich bin wie ein Ölbaum heißt. In meinem Leben regiert der Heilige Geist. Er ist nicht nur da, sondern er regiert. Fragezeichen. Bei uns allen, immer. Und die Regentschaft des Heiligen Geistes ist nichts Diffuses. Das könnt ihr ganz schlicht erkennen. Ganz, ganz schlicht. Galater 5, am Nichttun der Werke des Fleisches. Am Nichttun der Werke des Fleisches. Und am Leben in der Frucht des Geistes. Daran erkennt ihr die Regentschaft des Heiligen Geistes. Neunfältige Frucht. Ihr wisst, was ich meine. Oder es mit dem Apostel Paulus zu sagen, dass die den Heiligen Geist empfangen, die ihm gehorchen. Fertig. Und der Ölbaum steht dann in Saft. Und da ist was da, ja. Und dieser Ölbaum steht nicht irgendwo, nochmal wichtig, deswegen sind wir auch heute Morgen hier und nicht in unserer stillen Kämmerlein zu Hause. Er steht im Hause Gottes. Er steht im Raum Gottes, faktisch und virtuell und geistig. Und natürlich verlasse ich mich auf dich. Ich möchte nicht in der Selbstüberschätzung alleine unterwegs sein, so reinrutschen. Hallo, bin ich denn bescheuert? Muss man sich manchmal fragen. Und ich will dir danken, ewiglich, so heißt es hier. Und schließlich, ich harre aus. Oh, das ist das Allerschwerste. So eben ein einziges Warten, ein einziger Wartesaal. Aber es ist besser, wenn wir sagen, nicht warten, sondern erwarten. Das ist schöner. Erwarten. Das gehört dazu. Ich hoffe. Ja, echt, es gibt was zu lernen, es gibt was Gutes zu lernen. Dann kann man nämlich tatsächlich aufgeklärt, Weltgeschichte, angstarm, Heilsgeschichte, an das Leben in meinem Glaubensgeschichte. Und so ruft dir der eine zu, der letzten Seite der Bibel, den ihr alle gut kennt, komm, 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 folge mir nach. Als mein Schüler, als mein Lernender, lern von mir. Und dann kannst du in diesen Tagen aufgeklärt sein, angstarm, anders in deiner Umgebung leben. Amen. Ich will noch kurz beten, Herr, du, Herr Jesus Christus. Du lässt die Deinen nicht im Unklaren. Du lässt sie nicht im Nebel. Du schenkst uns Durchblick. Was ist das gut, dass wir schon was zum Lachen haben? Zum Lachen. Wie viel erst dann, wenn wir bei dir sein werden? Und dann wird aus, ja, Tränen reichen, weinen, eine unbeschreibliche Freude sein. Noch gilt es auszuharren, dich zu erwarten. Segne uns dazu. Amen.